Filler Podcast.
Ihr hört den Hörfehler. Mein Name ist Nick Kassner und das hier ist die 30. Ausgabe. Ja, sie hat ein bisschen gedauert, hat ein paar Gründe. Zum einen bin ich umgezogen, sogar zweimal in der Zeit. Und wie das in Deutschland 2018 so ist, ist dann immer noch nicht überall Internet verfügbar, ein anständiges. Von daher war es eine Zeit lang gar nicht möglich, irgendwas aufzunehmen. Und zum anderen war ich auch ein bisschen unzufrieden mit mir selber mit den letzten Folgen, sodass ich mir gedacht habe, ich lasse mir mal ein bisschen Zeit, mache mir ein paar Gedanken. Ja, und jetzt geht's halt mal frisch, fromm, fröhlich, frei weiter. Und dazu habe ich mir heute sogar zwei Gäste eingeladen, was eine echte Premiere für den Podcast ist. Und die beiden kommen aus Magdeburg, denn wir unterhalten uns heute über den ersten FC Magdeburg. Grüß dich, Alex.
Hallo Nick, grüß dich auch.
Und grüß dich, Thomas.
Hallo Nick.
Ihr zwei seid auch Podcaster. Ihr macht auch einen Podcast. Könnt ihr den Podcast mal kurz vorstellen?
Ja, Thomas, willst du, soll ich?
Mach du.
Soll ich? Okay, also wir machen zusammen jede Woche Mittwoch den Nur der FCM-Podcast, der sich naheliegenderweise eben mit dem ersten FC Magdeburg beschäftigt, indem wir in aller Regel immer das letzte Spiel vom Wochenende besprechen und dann auch vorschauen auf die nächste Begegnung und uns immer mal auch Gäste aus anderen Vereinen einladen, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie bei denen eben so die Perspektive auch auf unseren Club ist und eben die Situation vor Ort. Und ja, ist eine lauschige, schöne Geschichte, die sehr, sehr großen Spaß macht. Und jetzt schon, Thomas, muss man jetzt mal helfen. Ich glaube, das ist jetzt schon die dritte Saison gewesen, gell?
Nee, zweite. Wir haben im zweiten Drittligajahr angefangen.
Wir haben im zweiten Drittligajahr angefangen, genau. Es ist die zweite Saison dann dementsprechend. War ja in diesem Durchlauf zumindest keine ganz so unerfolgreiche, die wir jetzt mit dem Aufstieg, also nicht wir persönlich, sondern unsere Mannschaft natürlich mit dem Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga krönen konnte, aber ich denke, darüber reden wir nachher noch.
Ich wollte gerade mal fragen, seid ihr jetzt schon so weit, dass ihr am Wochenende angefangen habt, zweite Liga zu gucken? Zwecks Aufstieg, Abstieg, wer ist dabei?
Nee, wir hatten gestern einen anderen Termin zu dem Zeitpunkt, aber ich habe tatsächlich mir die letzten 20 Minuten mir übers Radio angehört, ja. Weil so ein bisschen neugierig ist man ja dann doch schon, was dann da so passiert. Der ein oder andere hat es ja dann doch am Sonntag gerettet und also ich freue mich schon drauf.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Und also geguckt habe ich die zweite Liga jetzt nicht. Ich werde das aber jetzt am kommenden Wochenende am Sonntag ganz gemütlich tun. Unsere Saison endet ja punktspielmäßig zumindest am Samstag. Und also die Ergebnisse verfolgt man jetzt natürlich schon ein bisschen genauer. Und es ist immer noch schräg tatsächlich, also in die zweite Liga bei Kicker oder sowas zu schauen und dann irgendwie drüber nachzudenken, gegen wen man denn wohl in der nächsten Saison dort spielen könnte. Also das ist immer noch schon irgendwie ein ziemlich cooles und so unreales Gefühl nach wie vor.
Das wird man wahrscheinlich erst richtig wahrnehmen, wenn dann der Anpfiff ist vom ersten Spiel, ne?
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Das denke ich auch, ja. Das ist alles noch irgendwie ein bisschen irreal, so ein bisschen. Mhm.
So eine Frage, die eigentlich jeder Gast immer so bekommt, das heißt, sich mal so vorzustellen, also jetzt nicht so persönlich oder privat, sondern eher, wie seid ihr zum Fußball gekommen und wie seid ihr vor allem zu eurem Verein gekommen? Thomas, fängst du an?
Ja, wie bin ich zum Fußball gekommen? Ich habe im zarten Alter von 5 tatsächlich angefangen, im Verein Fußball zu spielen. Ja, und seitdem irgendwie dabei geblieben. Also viele Jahre im Verein gespielt, mit kurzer Unterbrechung dann wieder. Und ich sag mal, vor 2 Jahren dann meine aktive Karriere sozusagen beendet. Was sicherlich auch mit dem FCM zu tun hatte, weil ich habe Familie und da ist es dann nicht so einfach zu sagen, ich gehe halt den Tag zum Spiel beim FCM und den nächsten Tag dann selber noch spielen. Man ist ja dann doch auch immer relativ lange unterwegs. Und da musste ich halt Prioritäten setzen und habe mich dann eben für den FCM entschieden, den ich aber selber aktiv auch schon seit 2005 mehr oder weniger begleite.
Und bei dir, Alex?
Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Fußball selber gespielt eigentlich kaum habe, also außer das Gebolze, was halt eben so in der Nachbarschaft so mal machst. Ich kann eine stolze Phase von ungefähr, ich glaube, 6 Monaten oder sowas Vereinszugehörigkeit in der F-Jugend oder so nachweisen, aber ansonsten bin ich, was das Fußballspielen angeht, nicht so gewandert. Deswegen ist Thomas ja bei uns im Podcast auch der Fußballexperte, während ich einfach nur dummes Zeug erzähle die meiste Zeit. Ich bin ja gebürtiger Magdeburger und als solcher kommt man natürlich mit dem ersten FC Magdeburg in Berührung. Ich hatte allerdings jetzt nicht so die klassische Sozialisation, so mit dem Vater ins Stadion gehen und dann irgendwie dabei bleiben, weil mein Vater mit mir zwar 2-3 Mal im Stadion war, aber ja, das auch nicht so richtig verfolgt hat. Und bei mir war das dann ganz klassisch so in der Oberstufe, dass dann Kumpels einfach zum Fußball gegangen sind. Damals auch in der Zeit so 98, 99, 2000, wo dann die wo der FCM mal wieder eine ganz gute Phase eigentlich hatte. Und ja, dann gab es diese DFB-Pokalsaison 2000, 2001, meine ich, in der wir dann erst im Viertelfinale an Schalke 04 gescheitert sind, relativ sensationell damals die Bayern rausgeworfen haben, in der ersten Runde gleich den ersten FC Köln rausgeworfen haben. Und das war sozusagen für mich, wenn ich jetzt so zurückblicke, eigentlich der Beginn meiner Fankarriere. Da wurde dann auch der erste Schal gekauft und der einzige bisher. Und seitdem bin ich eigentlich immer wieder hingegangen und dann studienbedingt mal eine Weile weg gewesen. Seit, ja, so wie Thomas auch, so seit 2005, 2006 ungefähr, jetzt wieder sehr, sehr regelmäßig auch, ja.
So, die nächste Frage geht auch wieder direkt an dich, Alex. Du wohnst ja in Hessen, wenn ich das richtig verfolgt habe.
Das ist richtig, ja.
Und ich habe mal so meinen Bekanntenkreis vorher nachgefragt. Ich meine, den 1. FC Magdeburg kennt zwar man so vom Namen her und vielleicht auch, was die Tabelle oder der Sport angeht, als solches, aber dem Verein eigentlich so gar nicht. Deshalb meine Frage, wie erklärst du den Arbeitskollegen oder den Bezugskreis, den du da in Hessen hast, was das für ein Verein ist?
Ja, das ist eine ganz witzige Nummer eigentlich. Als ich hierher gezogen bin, das war, lass mich kurz lügen, 2013 glaube ich, lief der 1. FC Magdeburg ja generell noch unter ferner Liefen. Ne? Das waren noch Regionalliga-Zeiten und da war das genau so, wie du sagst. Da konnte hier in meiner Region mit dem Verein, konnten die so die Älteren und die Fußballinteressierten konnten mit dem Club ein bisschen was anfangen, ansonsten war das überhaupt kein Thema. Das hat sich natürlich jetzt auch durch die dritte Liga, wo ja der 1. FC Magdeburg auch hier in der Region gespielt hat, in Mainz zum Beispiel oder jetzt in Wiesbaden aktuell, natürlich ein bisschen geändert. Also da wird man hier auch irgendwo sichtbarer. Entsprechend in meinem direkten Umfeld gibt es ein paar ganz gute Jungs, mit denen wir vor ein paar Jahren dann auch einen Fanclub gegründet haben, den Fanclub Mittelhessen. Grüße an der Stelle. Also das sind sozusagen auch natürlich Clubfans aus der Heimat, die jetzt hier unterwegs sind. Und ansonsten, ja, kann ich glaube ich sagen, so das sonstige Umfeld, was hier unten so ist, die betrachten das alle recht amüsiert, haben jetzt aber in der Zwischenzeit schon auch, also weil das halt auch einfach viele Leute sind, die gar keinen Fußballbezug haben, muss man auch so sagen, aber haben jetzt inzwischen schon auch so mitbekommen, okay, da ist was Größeres im Gange, also ich wurde dann auch beglückwünscht, ja, von Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, die sonst gar nichts mit Fußball am Hut haben, zum Zweitliga-Aufstieg, wo ich mir so dachte, was ist jetzt los? Wie erklärt man das? Man erklärt so, dass man sagt, naja, wie sagt denn die Kornwie irgendwie? Ich muss jetzt bestimmt gleich was ins Phrasenschwein zahlen, aber man sucht sich ja seinen Verein nicht aus, das läuft ja umgekehrt. Und ist eben der Heimatverein, in dem man irgendwann mal verfallen ist. Und dadurch, dass es ja hier auch etliche, ja, weiß ich nicht, Eintracht Frankfurt-Fans gibt zum Beispiel, ist, glaube ich, schon irgendwie klar, was dieses Fußballfantum ist, wo es, wie gesagt, auch mitunter recht eigentümlich beargwöhnt und beäugt wird.
Gut, dann arbeiten wir das mal so langsam auf mit dem 1. FC Magdeburg für die Hörer und fangen mal ganz vorne an. Wenn man nach euch googelt, dann stellt man fest, euer Gründungsjahr ist 1965. Jetzt kann man aber davon ausgehen, dass auch der 1. FC Magdeburg wahrscheinlich schon eine längere Geschichte hat. Könnt ihr da vielleicht so ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist? Denn ich meine, 65, 66 sind ja so die meisten DDR-Clubs laut Wikipedia gegründet worden. Was ja wohl daran liegt, dass auf Staatsgeheiß die Vereine dann irgendwie anders behandelt wurden. Von daher, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, woher der 1. FC Magdeburg eigentlich ursprünglich kommt.
Thomas, geht los. Also was ich da jetzt was das angeht, extremes Laienwissen so zu wissen glaube, ist, der Vorgängerverein vom 1. FC Magdeburg war der SC Aufbau Magdeburg und der hat sich gegründet aus mehreren anderen Vereinen aus Magdeburg. Das war irgendwann in den 50ern. Ende der 40er, Anfang der 50er, so in der Gegend muss das gewesen sein. Und dazu kam dann eben zum SC Aufbau Magdeburg, kam dann irgendwann im Laufe der 50er, dass die, ich glaube BSG Motor war das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich weiß es gerade nicht genau, wurde dann eben dort aus diesem Verein die Sektion Fußball angegliedert. Also man sieht ja, mit An- und Ausgliederung hat man sich auch schon damals beschäftigt, nicht erst heute. Ja. Und Ja, und aus diesem SC Aufbau Magdeburg, der eben innerhalb dieses Zeitraums, ich sag mal so zwischen 45 und 65 dann eben innerhalb dieser ganzen Konstruktion, die es da gab, gegründet wurde. Aus diesem SC Aufbau Magdeburg gründete sich dann, wie du schon gesagt hast, der 1. FC Magdeburg dann im Jahr 1965.
Ja, genau. Also es war ja auch so, wie du schon sagtest, Nick, dass es da schon Bestrebungen gab, so 65, 66 im DDR-Sport insgesamt so zentral gesteuert, dass man eben versucht hat, auch im Fußball ein bisschen was zu reißen. Das war so nach der Gründung der DDR zunächst ein bisschen anders, wenn ich das richtig weiß. Da hatte man dann quasi im Sport eher so auf Einzelsportarten gesetzt und hat dann aber, wie gesagt, so 65, 66 rum beschlossen, man muss jetzt irgendwie so Stützpunkte, Schwerpunktzentren überall im Land aufbauen und hat dann eben in den Bezirkshauptstädten und noch ein paar anderen sozusagen diese Fußballclubs gegründet. Der 1. FC Magdeburg war da der erste, der gegründet worden ist, und es ging dann aber relativ fix. Also wenn man sich jetzt so Vereine anschaut wie Dynamo Dresden oder Hansa Rostock oder so, die oder Rot-Weiß Erfurt, die feiern auch so Gründungsdaten ungefähr so wie wir, ein paar Wochen oder ein paar Monate später. Ja, und bei den Vorgängervereinen ist es genauso, wie Thomas sagt. Also es gab den SC Aufbau, Motor Mitte und so, und das Ganze muss man jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen einbetten eben in diese DDR-Geschichte. Da war ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden ja erstmal die ganzen bürgerlichen Fußballvereine alle verboten, so, und dann war das ja so, dass im Wesentlichen, wenn du so willst, im Prinzip die Clubs irgendwie immer angegliedert waren an irgendwelche Betriebe, ne, die dann, diese sogenannten Trägerbetriebe, die dann dort, also heute würde man wahrscheinlich sagen Großsponsoren oder sowas waren, und so war das dann halt auch mit Werksclubs, genau, danke, richtig. Und beim SC Aufbau, beziehungsweise dann beim 1. FC Magdeburg, war das dann halt das SCET, also Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann, was sozusagen der Betrieb war, wo der FCM dann auch personell, gab es da auch in der Führungsetage, gab es da, glaube ich, Überschneidungen und so. Und genau, und dann wurde dann eben der 1. FC Magdeburg gegründet im Dezember 1965. Und es war dann eben zum Beispiel so, dass die Spieler alle irgendwo, also die meisten waren mit dem SCET angestellt, also bei diesem Schwermaschinenbaukombinat, also offiziell so als Arbeiter, als Facharbeiter, und haben aber eigentlich Vollzeit Fußball gespielt. Und da gab es eine sehr, sehr enge Symbiose zwischen eben diesen Unternehmen und den Fußballvereinen und eben, wie gesagt, staatlich gesteuert. Da gibt es, also im DDR-Fußball gibt es da wirklich ganz, ganz interessante und abgefahrene Geschichten. Da wurden ja auch mal Mannschaften spontan aus dem Erzgebirge nach Rostock verlegt zum Beispiel, weil man eben beschlossen hat, Rostock braucht da jetzt so einen Club und so. Also es ist eine relativ verworrene Geschichte, aber ja, also der Fußballstandort Magdeburg, den gibt es schon deutlich länger als 1965, und auch die Vorgängervereine haben ja einige Erfolge auch gefeiert, also den nationalen Pokal, glaube ich, einmal gewonnen, vielleicht sogar mehrfach, weiß ich jetzt gar nicht genau, bevor es dann der 1. FC Magdeburg wurde, also Aufbau hat auf jeden Fall einen Pokalsieg, mindestens. Ja, und auch die ersten Europapokalspiele dann nach der, also quasi zu DDR-Zeiten in Magdeburg waren auch, glaube ich, noch unter der Flagge des SC Aufbau.
Ist das an sich, also gibt es so ein Bewusstsein für die Historie des Vereins, oder ist das, beginnt das eigentlich so grundsätzlich bei jedem erst ab 65?
Das ist eine spannende Frage. Also das ist ja so das Datum, 65 ist eigentlich so die Zahl, die überall auftaucht. So, also es war ja auch im Übrigen jetzt am Wochenende im Stadion zu sehen mit einer Choreografie, wo dann eben so in 3D-Buchstaben seit 1965 da stand, also der 1. FC Magdeburg, auch mit diesem Emblem, was sich ja seitdem nicht verändert hat, und diesen Farben blau-weiß und so weiter, das ist wirklich, startet wirklich 65. Aber es gibt, wie gesagt, natürlich schon ein Bewusstsein dafür, dass schon ein paar Jahre vorher auch in Magdeburg recht erfolgreich Fußball gespielt worden ist. Ja.
Der 1. FC Magdeburg ist ja ein recht erfolgreicher Verein gewesen zu DDR-Zeiten. Wenn ich es richtig zusammengezählt habe, dann sind es 3 Meisterschaften, 7 Pokalsiege und halt der eine Europapokalsieg. Welche Wertigkeit haben die Erfolge heute noch für die Fans oder für den Verein als solchen? Mal vom Europapokal, den kriegt man ja immer mit und den kriegt man ja auch immer aufgetischt, aber jetzt gerade die 3 Meisterschaften und die 7 Pokalsiege. Ich frage es halt insofern, als der DFB zum Beispiel interessiert sich ja nicht dafür. Da kommt das in der Auflistung oder so nicht drin vor, groß. Ja. Wie ist das, ja, wie ist das bei euch? Nehmt ihr, also ist das für euch noch wichtig, diese Meisterschaften oder Pokalsiege, oder fällt das einfach hinten runter mittlerweile?
Naja, also ich würde es jetzt nicht als unwichtig bezeichnen wollen, aber ich denke mal, da spreche ich auch ein Stück weit für Alex. Es ist natürlich so, dass das alles Erfolge waren, die ja weit vor unserer Zeit waren. Also zumindest der Europapokalsieg und auch die ersten Meisterschaften oder auch alle Meisterschaften. Wir sind ja dann nach meinem Geburtsjahr nicht mehr Meister geworden. Das spielt für mich persönlich jetzt vom Erleben und vom tatsächlich Greifbarsein keine Rolle. Überhaupt keine. Natürlich ist es, wenn man sich mit der Historie des Vereins ein Stück weit beschäftigt, ist es natürlich schon so, dass man diese drei Meisterschaften und auch diese 7 Pokalsiege ein Stück weit dass man die schon auch, ich sag mal so ein bisschen, dass man da stolz drauf ist. Klar, vor allem, wenn man bedenkt, dass der 1. FC Magdeburg in 7 Pokalfinals stand und alle 7 gewonnen hat. Also wir haben nie ein Pokalfinale verloren. Das ist ja schon was man ein Stück weit vor sich herträgt. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt für mich persönlich die ganz große Rolle spielt, weil es eben einfach für mich nie greifbar war, ja.
Ja, das geht mir eigentlich ähnlich. Die drei Meisterschaften sind auch ganz interessant, werden eigentlich auch immer so ein bisschen mitgenannt im Zuge eben dieses 74er Pokalerfolgs, weil das im Prinzip so eine goldene Generation war, die da neben dem Europapokal eben auch diese Meisterschaften entsprechend einfahren konnte. Und beim Pokal ist es schon so, wie Thomas sagt, das wird natürlich, also diese Nimbus der Pokalmannschaft wird natürlich immer rausgekramt, wenn wir zum Beispiel DFB-Pokal spielen, ne? Und da gibt es eine ganz berühmte, ich glaube, das war Fußballwoche-Titelseite oder sowas, wo dann mal irgendwann anno dazu mal wir wieder ein Pokal-Ding gezogen haben und dann irgendwie da stand, wer Pokal sagt, meint den 1. FC Magdeburg. Und das ist ein geflügelter Begriff, der jetzt immer mal wieder bemüht wird. Also beispielsweise jetzt am Wochenende hat unsere U19 den Landespokaltitel verteidigen können und da kam dieser Spruch halt auch. Also an diesen Stellen bezieht man sich eben auf die Pokalhistorie schon, aber und auch bei so Kurios und so, auch klar, aber ja, ich glaube jetzt im Alltagsgeschäft ist es, ja, bin ich bei Thomas, es ist cool, weil es der Tradition gehört, aber jetzt nicht mehr so unheimlich jeden Tag präsent oder so.
Die Frage stammt daher, ich habe das vergessen, euch im Vorgespräch zu erwähnen oder euch das zu sagen. Die Hörer wissen das natürlich. Ich bin ja selber aus dem Osten ursprünglich und ich habe noch den FCM zu DDR-Zeiten gesehen. Für mich ist das halt eine absolute Pokalmannschaft eigentlich, der FCM. Das verbindet man irgendwie mit dem. Deshalb kam die Frage halt auf, was das noch für eine Wertigkeit für euch hat.
Ich denke mal, was da vielleicht eine große Rolle spielt, die drei Meistertitel und auch der Europapokalsieg. Ich glaube, was man schon heute, oder was man, nee, das glaube ich nicht nur, das weiß ich, das hat man ja auch am Samstag wieder gesehen, was da eine große Rolle spielt, ist der Trainer damals. Absolut. Weil diese großen Erfolge, die hatten wir ja damals unter dem Heinz Krügel. Und der Name spielt schon eine sehr große Rolle. Da wurde ja unter anderem auch der jetzige Trainer, den wir haben, der Jens Hertel, wurde ja mehr oder weniger so ein Ritterschlag, finde ich, am Samstag. Definitiv, und also der Name spielt hier in Magdeburg schon eine große Rolle, weil er natürlich mit diesem Riesenerfolg, Europapokalsieg, aber eben auch mit diesen Meisterschaften in den 70ern sehr, sehr eng verknüpft ist.
Was ich mich frage, oder warum ich die Frage so gestellt hatte, ihr habt in einem anderen Podcast mal gesprochen vom Magdeburger Größenwahn. Und ich vermute, der kommt ja auch irgendwo aufgrund dieser Erfolge her.
Ja, also wo der Ursprung ist echt eine ganz spannende Frage. Ich habe dem auch mal irgendwie versucht nachzuspüren. Das ist ja, aber das, vielleicht charakterisiert das auch so ein bisschen den Club irgendwie ganz gut, ne? Weil das natürlich auch immer mit so einem kleinen Augenzwinkern bemüht wird, ne? Also es gibt ja, also wir sind ja die Größten der Welt, ne? Wird ja auch entsprechend besungen und ist ja letzten Endes irgendwie auch Fakt. Aber es gab da in der Vergangenheit eben auch ganz geile Aktionen, ne? Wo man dann zum Beispiel in der 4. Liga hat dann pro Ultraszene irgendwann mal den Plan ausgerufen, irgendwann im europäischen Supercup-Finale zu stehen, weil man halt in der ersten DFB-Pokalrunde irgendwen schlägt und dann halt durchmarschiert und so weiter. Wo das herkommt, weiß ich nicht so genau, aber ich nehme das immer wahr, so als, so ein bisschen ironisch, aber doch auch selbstbewusst und so. Und das hat natürlich viel mit der Historie zu tun. Also, wie gesagt, zu DDR-Zeiten war der 1. FC Magdeburg einfach ein wirklich, wirklich guter Name, ne, der auch viele, viele Leute entsprechend auch angezogen hat. Und das transportiert man mit. Das wurde dann, war dann nach der Wende auch nicht immer ganz so einfach, weil uns das, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch ziemlich ausgebremst hat. Und wie gesagt, inzwischen ist es einfach so ein geflügeltes Wort und wir haben da sehr, sehr viel Spaß mit, das immer mal wieder zu verwenden. Also jetzt redet ja der eine oder andere auch schon wieder vom Durchmarsch in die erste Liga und dann übernächste Saison dann Champions League und so. Und das sind dann immer so die Sachen, die man unter diesem Magdeburger Größenwahn, glaube ich, fassen kann, wo aber irgendwie auch alle wissen, dass das natürlich Quark ist, ne? Aber irgendwie gehört das bei uns dazu. Das ist ein bisschen Folklore vielleicht, weiß nicht.
Also was du vielleicht noch wissen solltest, Nick, ist, Alex ist einer von denen, die immer mal wieder davon reden, dass wir dann durchmarschieren und Champions League spielen.
Ja, aus Spaß im Nase.
Kommen wir mal zu den ein bisschen trostloseren Zeiten. Das ist ja vor allen Dingen die Wendezeit gewesen und die Nachwendezeit. Könnt ihr da ein bisschen was drüber erzählen, was da mit dem ersten, also warum dieser Absturz so tief war?
Tja, das ist eine verdammt gute Frage. Also das war ja, das ging ja los Saison 90-91, wo dann die letzte DDR-Oberliga-Saison war, wo es ja dann darum ging, sich für die zweite Liga, für die zweite Bundesliga, beziehungsweise für die Bundesliga der BRD und dann eben gesamtdeutsch zu qualifizieren. Und da sind wir in dem Jahr, hätten wir Achter werden müssen, um zumindest die Zweitliga-Qualifikation zu schaffen, und sind Zehnter geworden. Ja, so, und dann ging diese Odyssee eben los, ja. Also es war dann, ich glaube, was war es dann? Regionalliga war das damals schon, hieß das, glaube ich, damals auch schon. Und dann gab es den ein oder anderen Aufstieg in den 90ern. Da gab es auch wieder Abstiege. Nee, Abstiege gab es nicht, aber es gab immer wieder irgendwelche Reformen, die uns immer wieder, weil wir zu blöd waren, uns dann nach diesen Reformen eben oder innerhalb dieser Reformen dann eben in der Liga nach oben zu platzieren. Das haben wir dann nie geschafft und sind dann immer wieder in den Ligen nach unten, in die Ligen nach unten gestolpert. Ich denke mal, so kann man ganz gut die 90er erklären, bis zum Ende der 90er. Ja, und dann haben wir es dann irgendwann mal geschafft, in den Anfangs 2000ern wirklich auch mal wieder richtig gut zu, also richtig gut auf, natürlich auf relativ niedrigem Niveau, wenn es ums Thema Profifußball geht, sind wir dann aufgestiegen von der Oberliga in die Regionalliga damals, in die zweigeteilte Nord, nee, Vierteile war es damals, glaube ich, noch. Ja, da mussten wir dann leider Gottes Insolvenz anmelden. Das war diese Pokalsaison, die Alex angesprochen hatte, wo es da sehr, sehr gut lief. Das war die Viertligamannschaft damals, die dann eben da den ein oder anderen Bundesligisten aus dem Pokal rausgeschmissen hat. Ja, und dann kam eben diese Insolvenz. Und ich glaube, das war so dann die schlimmste Zeit, was danach kam. Mhm. Die Jahre, diese vier Jahre, die waren wirklich so mit die schlimmsten. Oder mit die schlimmsten, weil wir haben ja dann nochmal ein bisschen später so krasse Sachen erlebt, aber das kann Alex dann gerne erzählen.
Ja, ne, und also ich glaube, die richtig schlimmen Zeiten waren tatsächlich so Mitte der 90er, wo dann zum Teil, also ich habe irgendwann mal von irgendjemandem gehört, dass dann teilweise nur irgendwie 30 Zuschauern da waren. Und ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist vielleicht das der bitterernste Ursprung dieses heute mit einem Augenzwinkern immer wieder mal produzierte Magdeburger Größenwahns, so, weil die, also zumindest habe ich das als Kind und Jugendlicher, der damals aber noch nicht wirklich zum Fußball gegangen ist, sondern das immer nur so über Tischgespräche und Zeitungsartikel mitbekommen hat, immer so erlebt, dass der FCM im Prinzip dass der Club als solcher, glaube ich, lange gebraucht hat, um zu akzeptieren, dass man eben jetzt tatsächlich nur noch ein Amateurverein ist. So, weil nach der Wende, wie Thomas das sagte, gab es eben diese Saison, wo wir uns unbedingt qualifizieren sollten. Dazu muss man aber wissen, dass wir in der Saison davor, also in der letzten Saison der DDR-Oberliga, Dritter geworden sind, haben eine sehr, sehr gute Runde gespielt und dann war im Umfeld so die Meinung, klar, also diese Qualifikation, Saison, nächste Saison, das machen wir locker, ne? So, und das hat dann nicht funktioniert aus unterschiedlichen Gründen, die jetzt wahrscheinlich nochmal einen eigenen Podcast füllen würden. Und dann war aber immer so das Anspruchsdenken da, naja, aber wir sind doch eigentlich ein ehemaliger Europapokalsieger, wir gehören doch gar nicht in die Oberliga oder so, ne? Und dann hat man eben, und das führte dann letzten Endes so von Thomas schon angesprochenen Insolvenz, immer mal wieder auch richtig Geld in die Hand genommen. Dann hatten auch wir, wie ganz, ganz viele andere Traditionen, sogenannte Traditionsvereine aus der ehemaligen DDR, auch irgendwann so dieser Kinowelt-Geschichte da mit Kölmel und so, aus so Knebelgeschichten, was ja, wie gesagt, da können ja auch einige andere Vereine noch ein Lied von singen. Weil man eben der Meinung war, irgendwann, wir müssen halt mit Macht wieder dahin, wo wir eigentlich hingehören und wo wir echt jetzt erst nach 28 Jahren gelandet sind. Und diese 28 Jahre insgesamt waren, ja, wie Thomas schon sagte, halt an vielen, vielen Stellen halt wirklich, wirklich bitter. Ja. Und dann immer diese Relegations- oder Qualifikationssaisons, in denen man dann gescheitert ist, das hat sich ja dann richtig bald schon wie so einem kollektiven Trauma ausgewirkt. Ne? Also dass es dann schon irgendwann hieß, naja, wenn jetzt nochmal eine Reform ansteht, dann ist auf jeden Fall klar, egal wie gut der Club in der Saison davor war, wir werden es eh nicht packen, weil der Club das nie packt, weil wir uns immer sozusagen Elfmeter hinlegen und die dann halt nicht im wahrsten Sinn des Wortes. Es gab nämlich mal ein Spiel, Thomas, korrigier mich mal, wenn ich da die Saison falsch habe, aber ich glaube so 97 oder so, da haben wir irgendwie gegen TuS Lichterfelde oder irgendeine Einheit 1-2 verloren, haben in dem Spiel Meter verschossen und sind wegen einem Punkt, der uns gefehlt hat, dann irgendwie nicht in die Regionalliga gekommen oder so. Also so obskure Geschichten gab es dann da. Naja, und das hat dann eben also bis zur Insolvenz gedauert, was ja so richtig so ein Warnschuss war, glaube ich, zu sagen, hier, hallo, erstmal alles auf Null. Da musste man dann sehr, sehr viel umkrempeln. Da kam dann ein gewisser Dirk Heine, der das Ruder übernommen hat, dann nach dieser, nee, warte mal, Dirk Heine war später, oder, Thomas? Nach dieser aber das war sozusagen im Zuge der Insolvenz. Da musste er dann irgendwie noch eine Mannschaft wieder aufbauen, die dann irgendwann in die Regionalliga stieg.
Genau, genau. Dirk Heine war dann Trainer bis 2008.
Ja, genau. Und da dieser Magdeburger Größenwahnkram wieder eingeholt. Da hat man dann wieder, hatten wir ja, also die Geschichte kennt man vielleicht, Fußball Deutschland weit auf. Wir sind ja dann als Aufsteiger in die Regionalliga 2006, 2007 fast durchmarschiert bis in die zweite Fußball-Bundesliga, haben es dann wieder unglücklich nicht gepackt, wie immer in Magdeburg, müsste man jetzt eigentlich sagen. Man hat dann die Mannschaft nicht verstärkt und wir hatten dann so zwischen 2008 und 2012 auch nochmal eine richtig schlimme, saure Gurkenzeit, wo der Anspruch und Wirklichkeit eher nicht so zusammengepasst haben. Und das endete letzten Endes damit, dass wir 2012 in der Regionalliga Nord Letzter wurden und uns diesmal irgendeine Regionalliga-Reform wieder gerettet hat, aber weil dadurch es in unserer Staffel keine Absteiger gab. Wenn das nicht passiert wäre, bin ich mir sicher, würden wir heute hier nicht sprechen, weil dann wäre es dem Verein, glaube ich, ganz, ganz schlecht ergangen.
So. Ihr habt gerade der Keine erwähnt. Jetzt werden wahrscheinlich die wenigsten mit dem Namen etwas anfangen können. Der war euer Torhüter, war dann, glaube ich, auch mal Bundesliga-Torwart bei Borussia Mönchengladbach.
Genau.
Und berichtigt mich, wenn ich jetzt völlig falsch liege, der war auch Nationaltorwart der DDR, oder?
Korrekt,
ja. Ja.
Okay. Nur für die Aufklärung für die Leute, wegen dem Namen. So, was noch in diese Zeit reinfällt oder was ich als Erinnerung habe aus dieser Zeit, ist die Fanfreundschaft mit Eintracht Braunschweig. Mhm. Könnt ihr da erzählen, wie es dazu kam? Also ich meine, Braunschweig liegt ja gleich unmittelbar in der Nähe. Eher hätte man ja gedacht, dass da vielleicht so eher Konkurrenz entsteht, als dass da eine Freundschaft bei rauskommt.
Ja, bin ich nicht so ganz sicher. Ich habe so eine schemenhafte Idee, aber ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Thomas?
Ja, ich habe da auch mehr eine Idee. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass das, wie das jetzt dazu wirklich entstanden ist alles. Ich hätte da auch nur eine grobe Idee, dass Magdeburg und Braunschweig ja Partnerstädte sind. Und ich glaube, der Joachim Streich ist damals nach der Wende auch Trainer in Braunschweig. Kann ich wirklich nicht sagen. Ja, das ist jetzt so mein Gedankengut, was ich dazu habe.
Ja, also ich habe mal, also genau, also Joachim Streich oder Achim Streich, der ja auch ein ganz bekannter Name des DDR-Fußballs war, aus Rostock stammt, dann in Magdeburg lange gespielt hat, alle möglichen Torrekorde, glaube ich, hält in der DDR-Oberliga. Der war der Trainer in dieser besagten Saison, als wir quasi Dritter geworden sind und ist dann eben nach Braunschweig gegangen. Und was ich mal gehört habe, aber das ist jetzt auch tatsächlich gefährliches Halbwissen so ein bisschen, ist, dass es halt irgendwann, als die, also nach dem Mauerfall, als man dann eben auch fahren konnte, gab es halt dann relativ schnell auch Spielbesuche von Clubfans eben in Braunschweig und tatsächlich auch in Hannover in der Anfangszeit und so. Und so sind dann wohl einfach Kontakte entstanden, wie sich das denn eben ergibt, ne, wenn man da halt da irgendwie im Stadion ist und mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und so entstand eben diese Connection zu Eintracht Braunschweig, die jetzt auf Ultras-Ebene, glaube ich, nicht gelebt wird oder nicht so eine große Rolle spielt, meine ich. Da gibt's ja eher eine andere Freundschaft noch. Aber eben, glaube ich, in der jetzt breiten Masse der Fanszene immer noch, man sich da auf jeden Fall freundschaftlich verbunden ist, würde ich so sagen.
Ich wollte
immer auch wieder gegenseitige Spielbesuche und so, ja.
Ich wollte nämlich gerade nachfragen, so von Braunschweig kriegt man nicht mehr so viel mit. Das schien schon mal enger gewesen zu sein. Was habt ihr denn sonst noch so an freundschaftlichen Kontakten?
Naja, wenig. Also muss man ganz ehrlich sagen. Also auf der Ebene der Ultras von Block U gibt es eine Fanfreundschaft zu einem polnischen Verein, zu Hutnik Krakau. Mhm. Das ist aber, was heißt aber? Also das ist auf jeden Fall auf Ultras-Ebene entstanden. Und wird aber, glaube ich, zumindest auch von den Stadiongängern, die wir so mitbekommen, weil wir ja auch quasi auf der Fantribüne stehen, schon durchaus auch mitgetragen. Da gab es dann auch mal einen größeren Besuch von Jungs und Mädels, wo man sich dann auch gut gemischt hatte und ein bisschen ins Gespräch kam, einfach auch, also jetzt sozusagen über Ultraskreise hinaus und auch mal ein Trainingslager in Polen tatsächlich, was die aktive Fanszene über den Verein organisieren konnte, wo auch einige mitgefahren sind. So, also das ist jetzt die einzige mir bekannte tatsächliche Freundschaft, die wir so mitkriegen, aber wir sind natürlich da auch ein bisschen in so einer Blase, ne, drin. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, also wie gesagt, Braunschweig dann eben noch, aber das ist eher so die ältere Masse, aber es ist eher so lose und bezieht sich vielleicht eher auf Einzelpersonen. Ansonsten gibt es eher Rivalitäten, würde ich denken, oder Thomas?
Ich bin da der Meinung, dass da noch irgendwas auf Ultraseite relativ lose war mit der neu gegründeten BSG Chemie Leipzig.
Der ist aber, glaube ich, auch schon eine ganze Weile.
Ja, da sagt Wikipedia dazu, das war wohl ein Jahr lang so eine Freundschaft und da das Magdeburg oder Chemie in Magdeburg wohl in der, bei der breiten Masse nicht so beliebt ist, wäre diese Freundschaft nochmal aufgekündigt worden.
Ja, kann durchaus sein. Also das, ich weiß auch nur, dass das irgendwie mal ganz lose war, aber wie wird das, also man hört da auch nichts. Also da ist wirklich, wie Alex schon sagt, Hutnik, das, was auch bei, was auch im Stadion immer mal wieder hörbar ist und auch ankommt, aber ansonsten ist es eben so, dass es dann wirklich eher nur Rivalitäten gibt als Freundschaften.
Rivalitäten. Ich nehme an, ich bin jetzt der Einzige in dem Kreis, der den HFC Chemie bei seinem Namen nennt. Wie kommt es denn zu dieser Rivalität, ja. Thomas?
Ja, also ich glaube, ich hatte mich mal mit jemandem unterhalten, der auch schon zu DDR-Zeiten, nee, das glaube ich nicht, das weiß ich, also dass ich mich mit ihm unterhalten habe, der auch schon zu DDR-Zeiten da groß aktiv war und unterwegs war. Also der sagt ganz klar, dass diese Rivalität zum Konkurrenten aus dem Süden unseres Bundeslandes eigentlich eine rein politische Geschichte war. Und zwar 1990, nach der Wende, ging es ja darum, wer in Sachsen-Anhalt Landeshauptstadt werden soll.
Ja, größte der Welt, das ist schon okay mit der Bundeshauptstadt. Ja.
Und so ist das eigentlich mehr oder weniger entstanden, weil diese Abstimmung damals relativ knapp an Magdeburg ging. Und so ist es eigentlich mehr durch die Politik entstanden. Und natürlich wurde das dann auch aufgrund der Nähe, machen wir uns nichts vor, Halle ist nicht weit, oh, das habe ich gesagt, ist nicht weit weg. Und da kann man schon auch durchaus mal von einem Derby sprechen. Jetzt inzwischen ja nicht mehr, interessiert uns ja alle nicht mehr so richtig. Ich denke mal, das ist so der Stand, den ich habe, so ist das eigentlich entstanden. Sportlich waren so die Rivalitäten eher Dresden-Rostock, auch schon zu DDR-Zeiten. Aber Halle war wirklich mehr so eine Geschichte, dass das eben erst so in der Nachwendezeit entstanden ist. Und dann teilweise aber auch wirklich sehr, ja, dass das schon auch ordentlich ausgeufert ist mit dem Negativpunkt 2016 dann.
Ja. Genau. Ja, und dazu muss man noch sagen, und das ist jetzt wirklich nicht despektierlich gemeint, sondern tatsächlich einfach ein Fakt. Die Kollegen aus dem Süden haben im DDR-Fußball jetzt auch nicht so die riesige Rolle gespielt. So, also das war dann schon so, dass, wie Thomas sagte, da waren Jena, Dynamo Dresden und so. Das waren dann schon die interessanteren Konkurrenten. Und ja, ich würde das auch so sehen, dass das halt eher eine Städterivalität war. Wobei ich mich auch daran erinnern kann, zumindest in meinem Elternhaus, dass man sich da auch zu DDR-Zeiten immer schon so ein bisschen, da gab es immer so ein bisschen Frotzeleien zwischen Halle und Magdeburg, waren halt auch beides, glaube ich, Bezirkshauptstädte. Aber da könnte ich jetzt auch Quatsch erzählen. Magdeburg auf jeden Fall. Und das war dann immer schon auch aufgrund der geografischen Nähe und ja, wie gesagt, im Fußballkontext. Ich bin da rein sozialisiert worden, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Also als ich dann doch angefangen habe, mich ein bisschen stärker für den 1. FC Magdeburg zu interessieren, war das bei mir so, wie das dann immer ist, wenn man sozusagen Fan wird. Das war dann erstmal gesetzt, die sind halt doof, ja, weil die halt doof sind. Und irgendwann später, ja, weiß ich nicht, gab es dann eben auch das ein oder andere Derby, wo man dann halt mal dabei war und so, wo man dann auch diese Atmosphäre dann gespürt hat und dann wurde das schon eben auch zu einer gewissen Rivalität, ne? Und wie gesagt, seit dem Tod vom Hannes 2016 ist es aber eigentlich zumindest in der aktiven Fanszene gegessen, das Thema so. Und ja, jetzt sind wir in der zweiten Liga und orientieren uns eher wieder in Richtung Dynamo Dresden und so. Das sind dann schon auch die Duelle, wo es bei mir definitiv auch mehr kribbelt, ne, als jetzt bei unseren lästigen Freunden aus dem Süden.
Kommen wir mal zurück zum Verein oder besser gesagt erstmal zurück zur Stadt, weil wir wissen ja, oder der Hörer weiß ja in der Regel nicht, Magdeburg. Ich kann mir darunter jetzt ehrlich gestanden auch nicht viel vorstellen. Ich war noch nicht wirklich in Magdeburg. Ich bin immer nur vorbeigefahren bisher. Von daher erzählt mir doch mal so ein bisschen, was ist das? Also wie groß ist die Stadt? Was macht die Stadt aus? Wofür steht die? Alex?
Eisiges Schweigen erstmal, aber ich glaube, es lag jetzt nur daran, dass wir uns mal eben virtuell angeguckt haben. nicht, dass wir so sprachlos sind. Also Magdeburg hat, Thomas muss mich korrigieren, ich bin ja aktuell nicht vor Ort, so 235.000 Einwohner.
Ja, so ungefähr zwischen 235 und 240.000 müssten es sein, ja.
Genau, und liegt ziemlich genau zwischen Hannover und Berlin. Deswegen ist das mit dem Vorbeifahren auf der A2 irgendwie auch erklärbar. Lohnt sich aber tatsächlich auch mal abzufahren und sich die Stadt mal anzuschauen, die sich sehr, sehr gemacht hat, wie ich finde. Also dadurch, dass ich ja nun tatsächlich immer nur zu den Heimspielen und ab und an mal zu der einen oder anderen Familienfeier da bin, habe ich selten die Gelegenheit, mal in die Stadt auch zu gehen und einfach mal vor Ort zu sein, aber jetzt in der letzten Zeit dann doch häufiger und es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Der Magdeburger Dom ist sehr bekannt auf jeden Fall. Aber um es jetzt auch nochmal so ein bisschen auf die Mentalität zu beziehen, das ist auch eine Sache, die sich im Fußball wiederfindet. Also wir bezeichnen uns halt gerne als die Stadt des Schwermaschinenbaus, nach wie vor. Also es war zu DDR-Zeiten eben ein Schwermaschinenbau-Standort logischerweise mit mehreren 10.000 Menschen, die dort halt eben in Lohn und Brot gestanden haben. Und dann wurde nach der Wende, wie das eben immer so ist, oder leider häufig war, wurde dann eben dort in diesen Industriezweigen, sind halt sehr, sehr viele Arbeitsplätze mit einem Mal auch weggebrochen. Und das hat dann, glaube ich, auch, oder prägt bis heute vielleicht auch so ein kleines bisschen die Mentalität der Leute so, dass man eben, so neuem gegenüber und auch neuen Leuten gegenüber erstmal so ein bisschen argwöhnisch ist. Aber dann ist es halt irgendwie so, wenn man mit Magdeburgerinnen und Magdeburgern Freundschaft geschlossen hat, dann sind das auch sehr, 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 sehr schöne, sehr, sehr tiefe und ehrliche Verbindungen, die man da so hat. Genau, und der Club, also der SFC Magdeburg und die Stadt, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, sind ja auch sozusagen immer noch, vielleicht gegenseitig auch identitätsstiftend, wenn man so möchte. Und da spielt der Verein schon eine recht große Rolle. Ja. Thomas?
Ja, kann ich so ähnlich sehen. Ich muss dazu sagen, ich bin selber erst seit 2008 wirklich Magdeburger und habe vorher hier so ein bisschen im Speckgürtel von Magdeburg gelebt. Also von daher bin ich da jetzt, was die Stadt Magdeburg an sich, was so Geschichte angeht, auch nicht so bewandert, muss ich sagen. Aber das, was Alex gerade gesagt hat, das trage ich mit.
Gott sei Dank. Magdeburg ist ja nicht nur im Fußball groß, sondern ist ja auch im Handball relativ etabliert. Oder nicht nur ein bisschen, also schon ziemlich deutlich. Hat ja mit dem SC Magdeburg einen großen Handballverein. Sowas gibt's ja in Eisenach auch. Und dort ist es passiert, dass man sich von der Stadt her scheinbar dafür entschieden hat, lieber den Handballverein zu unterstützen, statt die Fußballer, die mal als kleine Randnotiz in der DDR auch in der zweiten Liga gespielt haben, also auch nicht ganz so unerfolgreich waren. Trotzdem gab es am Ende den Ausschlag für den Handball. Wie ist das bei euch gelaufen? Gab es da auch von der Stadt her irgendwie eine Unterstützung für den einen oder für den anderen? Oder Alex?
Ja, also Magdeburg präsentiert sich gerne auch mal als Sportstadt so. Und ich glaube, also was jetzt sozusagen Publikum zum Beispiel betrifft oder so, da sind es einfach unterschiedliche Menschen, die dort angesprochen werden von beiden Sportarten. Und der SCM war die Handballer waren nach der Wende definitiv das erfolgreichere Team, muss man ganz klar so sagen, haben große Erfolge gefeiert, haben auch eine sehr, sehr lange Tradition. Was denn?
Klar. Ja, ja, natürlich. Ich habe gemacht. Alles gut.
So. Auch eine schöne neue Halle dann irgendwann bekommen, die jetzt auch nicht mehr ganz so neu ist, auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Aber mein Eindruck war jetzt eigentlich nie so, dass es da irgendwie Ressourcen oder Konkurrenzkämpfe gab, sondern man hatte im Prinzip sein Publikum und seine Szene. Und das ist eigentlich eine ganz gute Koexistenz gewesen. Es mag sein, dass es dann mal irgendwann, also als es dann zum Beispiel um die Frage ging, ob man groß investieren soll für ein neues Fußballstadion und so weiter, dass es da vielleicht Diskussionen gab, aber so richtig an krasse Geschichten kann ich mich da eigentlich nicht erinnern. Also es gibt ja friedliche Koexistenz, trifft es eigentlich auch ganz gut. Man ist ja auch so auf einem, mehr oder weniger auf einem Fleck. Also wenn man zum Stadion läuft oder vor dem Stadion steht, dann sieht man auch die Handballhalle. Also das ist auch geografisch relativ nah beieinander und passt aus meiner Sicht eigentlich ganz gut. Aber weiß nicht, Thomas, ob du da mehr weißt.
Ja, ne, viel mehr auch nicht, aber im Prinzip ist es ja so, dass der Handballclub war ja lange, lange Zeit auch wirklich so, dass es eben so ein bisschen das Aushängeschild, das sportliche Schild von Magdeburg war, aber was jetzt dieses breite Publikum angeht, ja, der SCM ist ja nicht nur, Handball, der SCM ist ja auch viel Breitensport, ja, Ruderer, Kanuten, solche Geschichten, also da sind wir ja auch nicht so unerfolgreich gewesen, was das angeht, also nicht wir, sondern die Sportler an sich, die eben hier in Magdeburg waren. Ich denke mal, ist auch jedem Begriff, Antje Buschulte zum Beispiel, ist auch hier in Magdeburg gewesen, hat hier trainiert und ist für Magdeburg gestartet. Und also da ist hier schon sehr, sehr viel, was das angeht, was das Thema Sport angeht. Und das Schöne ist, dass das hier in Magdeburg funktioniert, dass sowohl die Handballer, ich sag mal so, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ihre Nische haben und eben auch die Fußballer ihre Nische haben und beide können eben wunderbar nebeneinander leben, nebeneinander existieren. Man sieht es ja auch beim Handball, ist der Zuspruch auch wieder richtig, richtig gut. Die letzten zwei, drei Jahre waren wirklich erfolgreich. Pokalsieg letztes Jahr und solche Geschichten. Und die Jungs haben auch einen Schnitt von, glaube ich, 6.000 Zuschauern knapp in der Bürgerlandhalle. Und das kann sich schon sehen lassen. Mich persönlich freut es sehr, dass eben der Handball hier auch in Magdeburg jetzt wieder so erfolgreich ist. Und ich hoffe, dass wir da ligentechnisch irgendwann mit dem Fußball auch aufschließen können zu den Handballern.
Hehres Ziel. Kommen wir mal zu den Stadien, weil da sind wir dann auch nochmal beim Herrn Heinrich-Germer-Stadion. Das ist das erste Stadion gewesen, was ihr scheinbar hattet oder wo ihr gespielt habt. Gibt es das Stadion noch?
Das gibt's noch. Ja, da wird jetzt auch das Landespokalfinale stattfinden, Pfingstmontag, glaube ich, gegen Lok Stendal, auch ein großes Traditionsduell. Aber dieses Stadion gibt es noch, ja. Ist auch ein cooler Ground, wie man so schön sagt eigentlich.
Ja, die habt ihr ja in eurer aktiven Zeit auch noch erlebt. Während des Umbaus habt ihr ja auch nochmal da gespielt, ne?
Genau.
Ja. Und ist schon einigermaßen irre. Also wenn man dort ist, das ist ein Stadion, das ist mitten im Wohngebiet und jetzt auch in keinem so super guten Zustand, auch relativ klein. Also nagel mich jetzt nicht fest, aber ich meine, weiß nicht, so 3.000 passen da vielleicht rein oder 5 oder so. Inzwischen.
Gegen Stendal dürfen 4 ins Stadion. Mhm.
genau die Mitte. Und wenn du da drin bist, ne, und dir dann so vorstellst, da gab es Europapokalspiele, glaube ich sogar. Mhm. Und so, das ist heute überhaupt gar nicht mehr vorstellbar, überhaupt nicht, ja. Aber das ist muss dazu sagen, ich bin ja auch so ein kleiner Stadion-Nostalgiker. Ich mag das ja sehr, so alte Stadien, die noch so ein bisschen atmen, so, weißt du, wo du die Geschichte einfach irgendwie überall spüren kannst und so. Und das ist dort definitiv gegeben. Es ist halt eine beschissene Akustik für die Stadionsprecher dort. Es ist zugig, es ist furchtbar, aber ich finde es schön dort. Also ich mag das.
Ja. Dann habt ihr im Ernst-Grube-Stadion gespielt. Das gibt's ja mittlerweile nicht mehr. Habt ihr da noch irgendwelche Erinnerungen dran? Also könnt ihr so ein bisschen erzählen, wie es da aussah, das Stadion? Thomas?
Ja, also irgendjemand hat mir mal gesagt, das war halt so ein typischer Sozialistenbau. Ja, also Laufbahn, in der Mitte eine Rasenfläche und dann Tribünen, die halt in alle Richtungen weggehen, rund, so eine Art, also Schüssel, und dann eine Tribüne, die ein bisschen überdacht ist. Ja, also das ist so, ich glaube, das war so Standardbau zu DDR-Zeiten, genau. Wenn man sich so ein paar Stadien anguckt. Genau, und das Marathontor, genau. Ansonsten, wie ich vorhin schon gesagt habe, meine Erinnerungen auch ans Ernst-Grube-Stadion sind eher gering, weil ich eben so selber mit dem FCM erst, also ab 2005, so wirklich sozialisiert wurde. Von daher kann da Alex, denke ich mal, mehr zu sagen als ich.
Ja, also ich habe ans Grube-Stadion tatsächlich nur gute Erinnerungen. Das allererste Fußballspiel, was ich so bewusst irgendwie besucht hatte, war dieses eins von den wenigen dann mit meinem Vater irgendwann in den 90ern. Und ich bin, also sozusagen als meine FCM-Zeit begann, waren die ja noch im Grube-Stadion, ne? Also das Spiel gegen Köln, die ganzen DFB-Pokalspiele 2000, 2001 liefen ja dort in diesem Stadion, und es war zu der Zeit, als ich dort dann regelmäßig anfing hinzugehen, schon unfassbar abgerockt, ja? Also es gab dann ganz zum Schluss, glaube ich, oder phasenweise konntest du mit dem Auto hinter das Stadion fahren und dann gab's da so niedergetrampelte Zäune und dann bist du halt einfach reingegangen, ne? Oder wahlweise hättest du auch einfach vorne dir ein Ticket kaufen können, aber musstest du nicht, weil halt irgendwie alles so löchrig war und so. Und ja, es gab dann eben so vor, also so im, ja, also für die Magdeburger, so Heinz-Krügel-Platz, heute die Ecke, glaube ich, gab's dann eben so zwischen das typische Kassenhäuschen, ne? So mit so, ja, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, diese Metallteile, wo du dann also durchlaufen musst oder dich anstellen musst, damit da sich vernünftige Schlangen bilden konnten und so. Ja, und ja, meine erste oder eine meiner deutlichsten Erinnerungen ans Grube-Stadion war ein Spiel FCM gegen Union Berlin, in dem eben tatsächlich die Heim- und die Gästekurve durch dieses Marathontor getrennt waren, und ich weiß vom Spiel nichts mehr. Ich weiß aber noch, wie ich völlig fasziniert war davon, dass die sich gegenseitig da mit Steinen beworfen haben, das ganze Spiel über. Und ich so dachte so, was ist denn das? Ja, und dann gab es mal irgendwann eine Aufstiegsrelegation gegen den BFC Dynamo. Ich glaube, das war auch die 2000, 2001er Saison, und da wurden dann, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja, da war dann die Gästekurve quasi abgesperrt zum Platz hin mit so Bauzäunen halt, ja, und wir sind ja dann aufgestiegen gegen den BFC, ist ja auch eine recht, jetzt mal versuchen wertfrei auszudrücken, kernige Fanszene hat, und ich kann mich da schon noch dran erinnern, Menschen in Bomberjacken und mit sehr, sehr kurzen Haaren dann im Prinzip von uns, die wir auf dem Platz waren, während des Aufstiegs durch einen Bauzaun getrennt waren. Das war jetzt nicht so ein geiles Gefühl irgendwie, aber ja, das war halt das Grube-Stadion. Ja. Alte Riesenanzeigetafel, die ich persönlich, glaube ich, nie in Betrieb gesehen habe. Die war dann einfach immer schon kaputt. Und ja, so. Und dann gab es eben, wie gesagt, als wir gegen Bayern spielten, in diesem DFB-Pokal-Ding, wo wir sie dann im Elfmeterschießen dann besiegten, dann war das ein bisschen skurril, weil du musstest dann natürlich ja den Spieltag präsentieren. Dann eben irgendwelche sündhaft teuren Autos in diesem unheimlich abgefuckten Stadion zum Beispiel, ne, und wurden da irgendwie präsentiert und so. Ja, so ein Ding war das halt, ne? Und an der Stelle, nur um, jetzt muss ich meine mathematischen Kenntnisse bemühen, ich glaube 90 Grad gedreht, steht jetzt eben das neue Stadion. Das alte wurde dann abgerissen oder auch feierlich quasi, ja, man verabschiedete sich dann feierlich davon mit einem Spiel gegen Zwickau, glaube ich, seinerzeit dann. Mhm. Ja, genau. Und ja, jetzt haben wir eben das Heinz-Brügel-Stadion, was wir so nennen, weil es eigentlich den Namen eines Sponsors trägt, wie das im sogenannten modernen Fußball ja offensichtlich üblich sein muss.
Genau, dann tue ich die Frage gerade vorziehen, weil die habe ich nämlich hier auf dem Zettel stehen, dass es eine Initiative gibt, die gerne hätte, dass das Stadion Heinz-Krügel-Stadion heißt. Was hat es mit der Initiative auf sich und wie groß sind die Chancen, dass das passieren wird? Thomas?
Ich denke, die sind eher gering. Also wenn sich da jemand findet, der vielleicht sagt, ich nehme jetzt Geld in der Hand und investiere das jetzt und meine Bedingung ist eben, dass das Stadion dann Heinz-Krügel-Stadion heißt, ich glaube, dann wäre es eine realistische Chance. Aber ich glaube, die, wie es Alex so schön gesagt hat, die Mechanismen im modernen Fußball sind da leider Gottes andere. Für uns ist es das Heinz-Krügel-Stadion und wird es immer sein. Aber dass man da natürlich finanztechnisch andere Interessen hat, ist heute dem leider so. Und ja, ich glaube, dass wir das nicht erleben werden, dass der Stadion mal Heinz-Krüger-Stadion heißt. Also auch offiziell nach außen hin.
Ja, also ich teile den Pessimismus. Und ich glaube, wie es immer so ist, ne, also im umgangssprachlichen Sprachgebrauch ist es für die Fans halt eben schon das Heinz-Krüger-Stadion. Es wäre auch ein schöner Name, den das Stadion definitiv verdient hätte. Aber vielleicht irgendwann, wenn wir dann das dritte Mal in Folge die Champions League gewonnen haben und uns das finanziell egal ist, dann brauchen wir auch keinen Namenssponsor mehr. Aber ich sehe da auch eher schwarz leider, ja.
Alex, immerhin steht das Stadion ja am Heinz-Krügel-Platz.
Das ist richtig,
Alex. Alex, du hast ja vor uns schon mal von der besonderen Generation gesprochen oder von der goldenen Generation. Und Heinz-Krügel ist ja der Vater dieser Generation. Um dem Ganzen nochmal Genüge zu tun, dass wir das jetzt nochmal so erwähnt haben, Heinz-Krügel, könntest du da ein bisschen mehr zu erzählen zu dieser Zeit?
Ja, also Heinz-Krügel war tatsächlich einigermaßen erfolgreich bei unserem besagten Freund aus dem Süden, nämlich irgendwann aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen ist und dann zu uns kam und Heinz-Krügel hat es dann geschafft, hatte halt einfach unheimlich große, gute, junge Talente zur Verfügung, die er dann geschafft hat, relativ schnell auch in die erste Mannschaft einzubauen. Also ich meine auch, dass beim Europapokal streichen wir mal, aber es gab irgendeine Meistersaison, ich weiß nicht, welche das war, ob es die zweite war, in der wir auch einen unfassbar jungen unfassbar geringen Altersdurchschnitt eben hatten. Und der war, also wie gesagt, ich habe ihn auch persönlich leider dann nicht mehr kennengelernt, aber er war schon, von allem, was man so hört, einfach auch ein sehr integrer Mensch, eine Vaterfigur, eben auch für die jungen Spieler, absolute Autoritätsperson und auch jemand, der auch was das ganze Thema Trainingslehre, Trainingssteuerung und so weiter anbetrifft, schon auch ein paar gute Ideen hatte und irgendwie auch, ja, mitunter auch mal entgegen der Vorgaben der sozusagen der Sportpolitik auch hat trainieren lassen. Es gibt von ihm einen ganz bekannten Ausspruch, der so in die Richtung geht, wenn ich so hätte trainieren lassen, wie die Obrigkeit das von uns erwartet hätte, dann hätten wir den Pokal, also den Europapokal nicht geholt. Ich das jetzt nicht ganz verhaue. Und wie gesagt, er hatte eben das große Glück, dass er mit so Leuten wie Martin Hoffmann und Paul Seguin und ja noch ganz vielen anderen, Axel Tüll, also ein paar Leute, also viele Leute, die mir jetzt nicht einfallen, eben ein unfassbares Talent hatte oder Talent zur Verfügung hatte. Das waren Spieler, die aus der Region kamen, die dann eben an diesem Stützpunkt oder an diesem Fußballstandort Magdeburg zusammengezogen wurden und halt einfach auch sofort funktioniert haben. Ja, also vielleicht war da auch ein bisschen Glück dabei und so. Und dann hattest du natürlich eben einen Kern, der sich aus der Jugend schon kannte, dort auch erfolgreich war und der dann eben direkt in die erste Mannschaft geworfen wurde und da dann große Erfolge hatte. Und dann gab es irgendwann mal ein Europapokalspiel gegen den FC Bayern München, was gespielt werden sollte. Und da war es wohl so, also erzählt man sich heute, dass wohl die Stadtsicherheit oder so die Kabine der Münchner verwanzt hatte. Und quasi Heinz-Krügel gesagt hat, hier kannst du in der Halbzeit die Ansprache abhören oder mithören und wir sagen dir dann, wie du aufstellen musst, dass wir in der zweiten Halbzeit gewinnen. Das hat er verweigert, hat er gesagt, das macht er nicht, das findet er unfair, das geht nicht. Also Stichwort Sportsmann und so weiter. Und das war dann letzten Endes wohl der Grund, warum man ihn dann auch relativ schnell abgesägt hat, noch in den 70er Jahren. Und er wurde dann vom, das muss man sich vorstellen, ja, er wurde dann also vom Meistertrainer, vom Europapokaltrainer, vom unglaublichen Förderer vieler, vieler Talente, die dann auch in der Nationalmannschaft sehr erfolgreich waren, zum Platzwart bei vorhin schon besagter BSG Motor Mitte, also oder Objektleiter oder wie auch immer. Und hatte ein Berufsverbot, durfte dann eben nicht mehr als Trainer arbeiten. In diesem Sinne und wurde auch tatsächlich erst relativ spät, ich meine auch erst irgendwann Mitte der 90er oder so, dann vom DFB rehabilitiert. War dann aber, also war aber im Prinzip schon auch immer so ein bisschen im kollektiven Gedächtnis und hat dann auch nach der auch das eine oder andere, ja, den einen oder anderen Posten, glaube ich, auch gehabt beim FCM, war auch dann auch regelmäßig da, solange es seine Gesundheit eben erlaubte. Und der ist sozusagen so die zentrale vaterähnliche Figur, die eben auch mit den ganz, ganz, ganz großen Zeiten verknüpft war und richtig, richtig gut im Sinne von Meisterschaften und so weiter wurde es dann nach seiner, ja, nach seiner Amtszeit ja tatsächlich auch nicht mehr. Es gab dann noch zwei, drei Pokalsiege, da gehört mich da jetzt nicht fest, aber und immer so Top 3, Top 4 Platzierungen, aber für ganz oben hat es eben nicht gereicht. Und das ist sozusagen, glaube ich, auch nochmal die, also ein Grund, warum es diesen Nimbus eben gibt, ne? Weil diese Erfolge eben einfach mit ihm verknüpft sind und dementsprechend muss man dem Jens Hertel, unserem jetzigen Trainer, also das ist schon, wie Thomas das vorhin sagt, das war schon ein Ritterschlag, als es jetzt im Stadion beim letzten Heimspiel in der dritten Liga ein Spruchband gab, so in die Richtung Heinz Krügel, mach dir keine Sorgen, wir haben jetzt jemanden auf dem Trainerstuhl, der dich, also der sozusagen, ja, den wir mit dir in einem Atemzug nennen können, so in die Richtung, ich kriege das jetzt nicht mehr genau zusammen und das ist schon eine gewaltige Aussage, ja.
Hand aufs Herz, hättet ihr das Jens Hertel zugetraut nach der vergangenen Saison, die ja auch schon relativ erfolgreich war, aber dann ja doch unglücklich endete, dass er es nochmal schafft, so eine Saison hinzulegen mit der Mannschaft?
Deutliches Ja.
Okay. Thomas?
Ja, weil eben auch das, ich sag mal, das, was dahinter steht, ja, also nicht nur der Trainer Jens Hertel, sondern auch die Funktionsträger, die dahinter stehen, ob das ein Mario Kalnick ist oder auch ein Mike Franz, weil die ja in den letzten Jahren auch hervorragende Arbeit gemacht haben. Und das wäre in meinen Augen, glaube ich, eine logische Konsequenz gewesen, dass wir mit dem Trainer irgendwann nochmal aufsteigen, ja. 100%.
Wenn du die Namen schon gerade nennst, Thomas, meine Überlegung war, hat der Anfang des Glücks, was jetzt Magdeburg hat, oder diesen Erfolg, hat das was zu tun mit dem Neubau des Stadions? Hat es da angefangen oder hat es eigentlich erst mit diesen Personen angefangen?
Definitiv mit den Personen. Also definitiv, also ich denke mal, diese Erfolge, die wir jetzt haben, die sind ganz, ganz eng verknüpft mit dem Namen Mario Kalnick. Auf sportlicher Ebene, also und dann aber auch, muss man auch sagen, das kommt mir persönlich immer viel zu kurz, auch der Aufsichtsrat, der 2010 damals dann ins Amt gewählt wurde, die haben im Hintergrund finanziell den Verein absolut gesund gestoßen, das muss man einfach so sagen. Man muss sich vorstellen, wir haben in der vierten und in der dritten Liga den Verein entschuldet und letztes Jahr in der dritten Liga Eigenkapital gebaut. Das schaffen nicht mal Bundesligisten. Und das ist schon, darum muss man sagen, klar, Mario Kalnick, ja, definitiv 2012, der hat sportlich an den richtigen Schrauben gedreht. Und was man dann eben sagen muss, auch in den Gremien, die super Arbeit gemacht haben und den Verein eben auch wieder auf wirtschaftlich auf sehr, sehr gesunde Beine gestellt haben. Und wenn man beim Jahr 2012 ist, muss man eben auch ganz klar sagen, das hat natürlich auch dann was mit dem Trainer zu tun gehabt, den man damals geholt hat. Erst Petersen, der damals kam, als der Mario Kalnick dann hier das Ruder übernommen hat, sportlich. Das war auch so ein Glücksgriff. Ich meine, das ist ja, Alex hat es ja vorhin gesagt, 2012 absoluter Tiefpunkt. Nur der Regionalliga-Reform nicht abgestiegen und dann kam der Andreas Petersen und der hat einfach so eine Art an sich, der hat es geschafft, diese ganze Region hier wieder für den Fußball zu begeistern. Wieder dafür gesorgt, dass die Menschen wieder gerne auch zum FCM gehen. Also ich werde das nie vergessen nach seinem ersten, ich habe das im Podcast damals auch schon gesagt, ich werde das nie vergessen nach seinem ersten Spiel hier, nach seinem ersten Pflichtspiel. Er hat sich hingestellt, er hat gesagt, ja, da haben wir, glaube ich, gewonnen, 1-0 oder 2-1 oder, und hat er nach dem Spiel gesagt, ja, ist doch schön, die Leute gehen wieder glücklich nach Hause, machen vielleicht wieder ein paar Babys und so in die Richtung. Ja, und ich fand das total stark und der hat es einfach mit seiner Art geschafft, diese Region wirklich wieder wach zu küssen für den FCM und hat sie wirklich in den 2 Jahren, er ist im ersten Jahr Sechster geworden in der Regionalliga und im zweiten Jahr dann Zweiter hinter Neustrelitz damals. Ja, und dann kam eben Jens Hertel und von daher habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber von daher bin ich schon der Meinung, dass man Mario Kalnick schon auch in einem Atemzug mit Jens Hertel und mit allem, was da jetzt so gelaufen ist, nennen muss, wenn man ja, die Zeit ab 2012 nimmt.
Genau, und dann dürfen wir natürlich auch einen Peter Fechner nicht vergessen, den aktuellen Präsidenten. Also diese ganzen Leute, diese ganze Führungsriege. Und dass du jetzt so weit ausgeholt hast, Thomas, finde ich völlig richtig, weil ich glaube schon, dass der Ursprung dessen, was wir jetzt erleben, tatsächlich dieser absolute Tiefpunkt 2012 halt war, weil der Verein war mausetot, es war Feierabend, so, da ging nichts mehr. Wir hatten in der Saison 4 Trainer verschlissen, es konnte nirgendwo mehr hingehen und dann kam eben, wie gesagt, die genannten Personen ins Amt. Bei Andreas Petersen bin ich völlig bei dir. Bei Mario Kalnick absolut auch, der dann eben Jens Hertel verpflichtete. Bei Jens Hertel muss man dazu noch sagen und Mario Kalnick, dass es eine Phase gegeben hat in unserer Aufstiegssaison aus der 4. in die 3. Liga. Da lief es mit Jens Hertel an der Seitenlinie zunächst gar nicht so gut. Kam ich dann auch an eine 0 zu, weiß ich gar nicht, 6 oder was? Nee, so groß war es nicht, ne, gegen Neustrelitz, also auf jeden Fall eine dicke, nee, ach, nur 6 war, nee. War Bautzen und Sieg, nevermind. Aber irgendwie eine Niederlage gegen Neustrelitz zu Hause, 1 zu 2, genau, wo es dann halt auch die ersten Pfiffe gegen Hertel gab. Und da, und das ist eben so eine Geschichte, da hat sich Mario Kalnick hingestellt, hat dann auch ein langes Interview gegeben im Fanprojekt damals, was dann auch auf YouTube zu sehen war, vielleicht sogar noch zu sehen ist, und hat gesagt, also, bevor wir diesen Trainer rauswerfen, werfen wir Spieler raus. Der bleibt. Und das ist der richtige Mann. Und der ist hier an der richtigen Stelle. Und ja, der Erfolg gibt ihm absolut recht. Und ich denke, um nochmal auf 2012 zurückzukommen, diese Situation, dieser absolute Nullpunkt, hat uns allen, glaube ich, auch ein dickes Maß an Demut mitgegeben. So, weil da kam dann eben Mario Kalnick und da war dann auch irgendwie so klar, okay Leute, wir sind ein Viertligist. Wir müssen kleine Brötchen backen, Schritt für Schritt und alle zusammen. Dann gab es, das darf man auch nicht vergessen an der Stelle, im ersten Jahr nach dieser Katastrophensaison gab es die Aktion 10.000. Also da hat dann unsere aktive Fanszene sich das wahnwitzige Ziel gesetzt. Also wir waren Letzter in der Regionalliga Nord, da muss man sagen, Verein mausetot, zu sagen so. Zum ersten Heimspiel der neuen Saison wollen wir 10.000 Leute ins Stadion holen. So gegen den VfB Auerbach von allen Mannschaften.
Hat fast geklappt.
Und ich glaube, im Endeffekt waren es irgendwie 8 oder so, ne? Also 8.000.
Über 9, würde ich sagen.
Also knapp dran. Und da gab es dann so ein Spirit. Thomas hat es gerade auch schön beschrieben, auch mit diesem Andreas Petersen, diesem Trainer. Das war so eine Aufbruchsstimmung, auch so ein gemeinsam und jetzt alle zusammen und so weiter. Das hat uns tatsächlich bis weit in die 3. Liga getragen, ne? Und vielleicht sogar in die 2. Also davon ist ja schon noch jetzt noch ein bisschen was da. Und so ging das dann. Das war ein Glücksfall. Also eigentlich war 2012 ja fast schon ein Glücksfall, ja. So.
Ja. Er legt mir die Bälle aber auch perfekt auf, weil das wäre jetzt nämlich auch schon wieder die nächste Frage gewesen. Wenn man sich das anschaut, ihr habt ja schon immer einen relativ hohen Zuschauerschnitt. Selbst in der Regionalliga hat es noch nicht so gut lief. Sportlich hattet ihr immer noch 5.000 Zuschauer stellenweise im Schnitt. Und jetzt habe ich ja eben nochmal bei Wikipedia nachgeschaut. Ihr habt seit Stand 2. Mai fast 7.000 Mitglieder. Mhm. Und habt einen extrem hohen Zuschauerschnitt mit 18.000. Was macht den FCM aus? Also wie hat er es geschafft, diese Leute nochmal ins Stadion zu bekommen? Ich meine, klar, auf der einen Seite der Erfolg, der sportliche, aber es hat ja scheinbar schon deutlich eher angefangen, dass die Leute wieder dahin gegangen sind.
Ja, auch da, glaube ich, kann man durchaus sagen, oder was heißt kann man? Also ich bin der Meinung, muss man sagen, was Alex gerade gesagt hat mit der Aktion 10.000. Also dieser Zuschauerzuspruch hat natürlich zum einen mit der sportlichen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen pathetisch, wieder Auferstehung zu tun, aber natürlich auch mit der aktiven Fanszene, das muss man einfach so sagen. Also was die Ultras auch in diesen Zeiträumen auf die Beine gestellt haben, auch stimmungstechnisch, das wurde ja immer besser, ja. Und natürlich hat man dann auch darüber viele Leute ins Stadion gelockt, hat gesagt, Mensch, das bockt, guckt euch das mal an, das ist cool. Und man sieht's ja jetzt. Und aber es ist wie überall, Zuschauerzuspruch hat natürlich immer was mit sportlichem Erfolg zu tun. Und ich bin nicht so naiv und glaube, dass das bei uns eben nicht so ist, weil es so ist. Also das hat natürlich damit zu tun, dass wir in die 3. Liga aufgestiegen sind, dass wir in dem Jahr, was du gerade ansprichst, in dem Aufstiegsjahr, wo wir dann am Ende, glaube ich, einen Schnitt von knapp 8.000 hatten, weil dann der Zuschauerzuspruch auch da war, darf man auch nicht vergessen, das wäre heute, Alex, verbessere mich, aber das wäre heute, glaube ich, schon eine kleine Enttäuschung. Wir hatten damals zum Spitzenspiel gegen Zwickau 15.000 Leute im Stadion. Da sagt heute jeder zu so einem Spiel, erwarten wir mindestens 20. Ja, also daran sieht man, dass diese Zeiten sich natürlich auch in der 3. Liga jetzt nochmal extrem gewandelt haben. Ja. In der Regionalliga dann auch teilweise Spiele dabei, wo dann auch nur 3.500 oder 4.000 Zuschauer da waren, auch in dem Zeitraum noch zu Beginn der Saison. Also es war schon Von daher ist da viel, 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 viel natürlich auf diesen sportlichen Erfolg zurückzuführen und eben aber trotzdem auch auf das, was die Fanszene so auf die Beine gestellt hat, auch stimmungstechnisch, muss man einfach so sagen.
Ja, und da muss man natürlich aber auch wieder nochmal den Blick in die Historie wagen. Also diese Zahlen, die wir jetzt haben, die hatten wir zu DDR-Zeiten zum Teil auch, also vielleicht jetzt nicht im Schnitt, aber halt schon auch zu den großen Spielen zum Teil auch deutlich mehr Leute. Und ich glaube, und so habe ich das jetzt auch mit den zwei Aufstiegen aus der vierten in die dritte und jetzt in die zweite erlebt, ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube schon für viele Magdeburgerinnen und Magdeburger und auch für solche, die vielleicht gar nicht regelmäßig ins Stadion gehen und sowas, ist der FCM schon in gewisser Form auch identitätsstiftend so. Also das hat man zum Beispiel gemerkt, als wir damals das erste Spiel in der dritten Liga hatten gegen den FC Rot-Weiß Erfurt, da hat die ganze Stadt vibriert, das kann man gar nicht in Worte fassen, aber du hast beim Bäcker, wurdest du darauf angesprochen, heute spielt ja der Club und so, ne? Und also es ist, der Verein ist halt jetzt wieder in der Stadt Gesprächsthema, ich glaube, der war das zu Zeiten, wo Thomas und ich noch gar nicht zum Fußball gegangen sind, lange, lange vorher eben auch, die Spieler waren irgendwie präsent in der Stadt und so, und das war halt, also es gab da irgendwie schon eine enge Symbiose, und ich glaube, einige der Leute, natürlich nicht alle, aber einige der Leute, die jetzt wieder hingehen, waren vielleicht früher schon mal da, waren weg und sind jetzt einfach wieder zurückgekommen, so. Also das ist jetzt nicht so, also wenn man das jetzt mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive über einen ganz, ganz langen Zeitraum betrachtet, ist das jetzt nicht so, dass es plötzlich die Massen da waren, sondern die gab es schon mal, die waren lange weg und die sind jetzt einfach wieder da, ne? Weil, wie gesagt, Stadt und Verein identitätsmäßig da sehr, 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 sehr eng beieinander sind. So würde ich mir das erklären, plus alles das, was Thomas sagt. Ja.
Und was natürlich da noch auffällt, also das fällt mir persönlich, weil ich ja auch jetzt in Magdeburg lebe, ist natürlich schön zu sehen, vor 4, 5 Jahren war es noch so, da hast du hier die Kinder in Bayern- und Dortmund-Trikots rumlaufen sehen. Das hat dermaßen abgenommen. Jetzt laufen die Kinder hier tatsächlich in FCM-T-Shirts und in FCM-Trikots rum. Und das ist natürlich, finde ich persönlich, eine sehr, sehr schöne Sache, weil das sind ja diejenigen, die dann morgen und übermorgen ins Stadion gehen. Und von daher ist natürlich schön, dass das jetzt auch in der Stadt so angekommen ist, dass eben jetzt auch die Kiddies nicht mehr mit komischen Bayern-Trikots rumlaufen, sondern eben mit den Trikots ihres Vereins, der hier in der Stadt spielt. Ja, und das ist auch eine schöne Entwicklung.
Ja, aber das scheint sich bei euch ja eh auf allen Ebenen durchzuziehen, denn euer Sponsoring besteht ja auch scheinbar hauptsächlich daraus, dass man halt viele kleine hat, statt irgendwie den einen oder die zwei großen.
Genau.
Ja, das liegt so ein bisschen auch natürlich an der Region, ne? Also zum einen ist fußballmäßig ja um uns drumherum halt auch noch der eine oder andere Standort, wo eben auch Sponsoren sind und viel Geld reingeben. Und dann, ja, ist halt eben, sind jetzt die riesengroßen Brecherfirmen jetzt auch nicht bei uns vor der Haustür und stehen irgendwie Schlange. Also ich glaube, das ist im Prinzip eine Notwendigkeit, die es gegeben hat, die sich jetzt aber eben auch so entwickelt hat, dass der Verein da auch auf ein gesundes und sehr, sehr breites Sponsorennetzwerk zurückgreifen kann, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Schlechteste, weil wir dann eben jetzt nicht von einem Großen abhängig sind und bei dem am Topf hängen, wenn es bei dem irgendwie mal schief geht. Ne? So.
Ja, apropos schief gehen, ihr habt die erste Männermannschaft ja ausgegliedert, wobei der Hauptanteilseigner ist ja immer noch zu 100% der Verein. Nichtsdestotrotz hat es mich gewundert, weil ich habe davon wenig mitbekommen, im Gegensatz bei anderen Vereinen, da ist ja mal da ein riesen Tohuwabohu. Wie ist das bei euch gelaufen, dass das so ruhig gelaufen ist?
Naja, hat eine kleine Vorgeschichte.
Ist aber interessant, dass du das so sagst. Halt.
Also ist die, ja, genau. Ist, cool. Ja, das zeigt aber eben auch, dass wir eben leider Gottes lange eben nicht auf diesem Niveau geschwommen sind, wie wir es jetzt dann vielleicht bald schwimmen. Ja, das hat eine Vorgeschichte. Das Problem ist, der Verein wollte 2015 erstmalig ausgliedern. Mehr oder weniger Ad-Hoc-Aktion. Ja, so nach dem Motto, im Oktober ist Mitgliederversammlung, da gliedern wir aus. So, na, war natürlich dann die Stimmung so, Moment. Dann fielen dann auch noch so Worte von Mario Kalnick so in die Richtung, das ist alternativlos. So, damit hat man natürlich eins erreicht, man hat die Kontrastimmung in der Stadt Magdeburg unter den Fans massiv angehoben und hat dann begriffen, dass es so keinen Sinn macht. Man hat dann diesen Beschluss, den man fassen wollte, auf der Mitgliederversammlung 2015 hat man dann revidiert, also man hat diesen Tagesordnungspunkt komplett gestrichen und hat das Ganze dann nochmal neu angefangen. Ist dann in Diskussionsrunden gegangen, ich glaube, Alex, verbessere mich, 2 oder 3 waren es, die man bereitgestellt hat. Man hat dann eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die Mitglieder ihre Fragen stellen konnten. Und was ganz, ganz wichtig war, man hat sich zusammen mit aktiver Fanszene, mit Fanrat etc. an einen Tisch gesetzt und hat ein Modell erarbeitet. Und das war dann, denke ich mal, der Grund, warum es dann im zweiten Step wesentlich ruhiger zuging in der ganzen Vorbereitung. Man hat miteinander geredet, nicht übereinander stattfinden lassen, sowohl auf Vereins- als auch auf Ultraseite, die da aus ihrem Verständnis heraus eine Gegenposition dann eingenommen haben. Und dann kam es eben im Februar 2017 zu dieser Abstimmung, und wie du schon sagst, es war dann schon, also dieser ganze Prozess dann dahin von diesem ersten misslungenen Versuch war sehr, sehr ruhig, das stimmt, weil man aber eben miteinander geredet hat und nicht übereinander.
Wie sieht das Modell aus, was man da erarbeitet hat? Thomas, weil du das gerade angesprochen hattest.
Also das Modell ist so, es ist eine GmbH. Und der Verein ist, wie du schon gesagt hast, ist hundertprozentiger Eigner dieser GmbH. Ja, und wenn es jetzt den Versuch geben sollte, eines Investors hier reinzugehen, muss dieser Investor erst an einer 75% Mehrheit auf einer Mitgliederversammlung vorbei. Das heißt, der Verein kann jetzt nicht, oder der, ja, also die GmbH kann jetzt nicht sagen, wir holen uns jetzt hier einen Investor rein und dann macht er, was er will, sondern dieser Investor muss erst an einer Mitgliederversammlung des Vereins vorbei, wo dann auch 75% der Vereinsmitglieder zustimmen müssen.
Was eine relativ hohe Hürde ist.
Genau, was finde ich auf dem Papier auch eine relativ hohe Hürde ist, ja.
Okay, ihr zwei, dann bin ich eigentlich mit meinen Fragen soweit durch. Fällt euch noch was ein? Habe ich irgendwas vergessen? Oder haben wir irgendwas vergessen?
Jetzt so auf den ersten Blick nicht. Ich meine, wir können natürlich stundenlang über den FCM sprechen. Ne? Also das ist natürlich auch klar. Tut das ja für die Mäßigkeit auch. Aber ja, nee, ich hätte jetzt eigentlich erstmal nichts weiter, oder? Thomas?
Nee, außer dir zu danken, dass du uns eingeladen hast zu deinem Podcast und ja, dass wir über den FCM sprechen konnten.
Ich freue mich. Die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Ja, gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt den Deckel hier drauf. Bedanke mich bei euch beiden nochmal. Danke euch fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, empfehlt es weiter. Und das war's dann eigentlich auch schon. Macht's gut. Tschüssi.
Tschüss.